ausgelassen, angelassen. Ausgelassen haben es auch ganz viele, das soll ja auch so sein. Ein Hamburger Kennzeichen mit HZ, also Heinrich, Z wie Zeppelin, genau. 102, Licht ausmachen, sonst müssen nachher andere schieben. So, der Text, den wir heute haben für die Predigt, den liest uns auch ein Kind vor, und zwar ist das die Tandi heute.
Die Jünger erleben Jesu Herrlichkeit. 8 Tage später stieg Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg, um zu beten. Als Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen 2 Männer da und redeten mit ihm, Mose und Elia. Auch sie waren von hellem Licht umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, denn er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Petrus und die beiden anderen Jünger waren eingeschlafen. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus von Licht umstrahlt und die 2 Männer bei ihm. Schließlich wollten die 2 Männer gehen. Da rief Petrus: Meister, hier gefällt es uns. Wir wollen 3 Hütten bauen für dich, für Mose und für Elia. Petrus wusste aber gar nicht, was er da redete. Während er sprach, fiel der Schatten einer Wolke auf sie. Die Wolke hüllte sie ein und sie fürchteten sich. Dann hörte sie eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dann war Jesus wieder allein. Die Jünger sprachen lange Zeit nicht über das, was sie erlebt hatten.
Ein Text aus Lukas 9 für diejenigen, die es noch gerne während der Predigt mitverfolgen möchten, und zwar die Geschichte von Jesus und den Jüngern auf dem Verklärungsberg, vorgelesen von Tandi heute. Kleinen Applaus für die Vorleserin. Ich habe schon ein paar weitere gefragt, es sind ein paar auch noch ganz, stecken auch schon in den Startlöchern und möchten vorlesen. Gut. Jesus auf dem Berg der Erklärung, so habe ich diese Predigt überschrieben. Wir befinden uns ja in der Passionszeit. Passionszeit, das ist das, die Zeit vor Ostern. Passion, damit meinen wir Leiden. Und gemeint ist natürlich zunächst einmal der Leidensweg Jesu, der schließlich dann im Ostergeschehen gipfelt. Am Kreuz. Aber natürlich befinden wir nicht nur in diesem streng christlichen Sinne uns in der Passions-, in der Leidenszeit. Wir merken immer noch, auch wenn es jetzt schon fast 2 Wochen vorüber ist, dass wir als gesamte Nation leiden unter den Folgen dieses Massakers, dieses Attentats, Amoklaufs von Winnenden. Wir leiden innerlich mit den Eltern mit. Wir wissen, dass sie in eine schwere Trübsalzeit geworfen wurden. Wir leiden auch unter Sinnlosigkeit und darunter, dass wir es nicht verstehen können. Die Adventgemeinde in Amerika leidet darunter, dass die Opfer des Flugzeugabsturzes bei Montana fast durch die Bank Adventisten waren, die sich 3 komplette Familien, die ausgelöscht wurden durch dieses Unglück. Also auch das bewegt die Gemeinde dort sehr. Mancher von uns leidet zusätzlich oder auch in erster Linie persönlich an Krankheit oder an Arbeitslosigkeit, an familiären Missständen. Es gibt so viele Gründe, es gibt so viele Dinge, an denen und unter denen wir leiden. Ich glaube, für die Jünger, die sich gerade auf dem Weg oder die sich überhaupt auf dem Weg befanden mit Jesus, war dieses Thema des Leidens auch gerade ein Thema. Und wahrscheinlich war es auch unerträglich schwer geworden. Sie befinden sich hier in dieser Geschichte zu Anfang dieses Berichtes auf dem Weg zum Verklärungsberg. Was Sie allerdings nicht wissen, für Sie nur ein weiterer Berg. Ein weiterer Moment einer, sagen wir, Gebetsgemeinschaft mit Jesus. Sie wissen ja noch gar nicht, dass es der Verklärungsberg sein wird. Aber in Ihren Köpfen arbeitet es. Und Lukas, wie im Übrigen auch Markus und Matthäus, erwähnt, dass sich das, was nun geschieht, etwa eine Woche nach diesen Reden zutrug. Wenn ihr also in eure Bibel hineinschaut, dann fängt das an, dass eine Zeitangabe gegeben wird. Es war ungefähr eine Woche nach diesen Reden. Also welche Rede war das? Lukas bezieht sich hier ganz deutlich, macht einen Zusammenhang, sagt, nach diesen Reden geschah Folgendes. Welche Reden waren das? Da müsst ihr auch ein bisschen in eure Bibeln hineinschauen. Die gehen direkt voran. Das sind die zwei Abschnitte, die diesem Abschnitt in Lukas 9, Vers 28 vorangehen. Und zwar der erste Abschnitt, Jesus macht eine klare Ansage zum Thema Leid. Der Menschensohn muss viel leiden. Vers 22. Und zweitens, der zweite Abschnitt, Jünger müssen auch leiden. Da sagt er, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf mich. Kurzum, das war die Stimmung, in der sie sich befanden. Ich muss leiden, ihr müsst leiden. Und das fühlt sich noch nicht sehr nach Evangelium an und nach guter Botschaft. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sie das Thema beschäftigt. Es wird ja den Jüngern und im Übrigen auch Jesus selber nicht anders ergangen sein als uns und allen anderen Menschen, die mit Leid konfrontiert werden. Dass das Fremde ist oder das eigene. Das Leid zieht unweigerlich und unabwendbar die Frage nach dem Warum nach sich. Und nun erleben wir, dass von drei Evangelisten wird das berichtet, etwas Merkwürdiges geschieht. Genannt wird dieses Ereignis die Verklärung Jesu. Ja, die Lateiner sagen Transfiguration, die Verwandlung, wo sich das Gesicht verändert. Und wenn ihr es gut verstehen konntet oder nochmal nachlesen möchtet, Lukas 9, was geschieht da? Es ist kein normaler Gebetsmoment, den Jesus wahrscheinlich regelmäßig erlebt hat mit seinen Jüngern. Es passiert eine ganze Menge, wenn wir da reinschauen. Lukas schildert es sehr eindrücklich. Jesus verwandelt sich vorübergehend. Mose und Elia erscheinen. Die Wolke der Herrlichkeit stülpt sich über diesen Gipfel. Eine göttliche Stimme ertönt. Das ist schon ein ziemliches Programm. Und die Frage, die ich mir aber gestellt habe, ist nun, welche Antworten bekommen denn die Jünger? Welche Antworten bekommen sie auf die Frage, die sie ja quält? Das ist die Frage nach dem Leid. Und ich glaube, dass sie mehrere Antworten bekommen. Die erste Antwort lautet, die Jünger und Jesus werden zunächst einmal ermutigt und gestärkt. Das ist noch keine richtige Antwort, aber das ist erstmal das, was der Text sagt. Das Erste, was wir daraus entnehmen, nämlich aus dieser Begebenheit mit dem Verklärungsberg, ist, dass, das nehme ich mal einfach so, wie ich das hier sehe, Gott kennt meine Grenzen und weiß, wann ich an diese Grenzen komme. Und ich glaube, diese war hier erreicht. Er weiß, was wir Menschen benötigen. Er weiß, was wir brauchen, damit wir wieder motiviert werden können. Niemand geht freiwillig einen Leidensweg, nur weil er pflichtbewusst ist oder aus purer Selbstlosigkeit. Leute, die ohne Sinn einen Leidensweg antreten, die bezeichnen wir meist als psychisch krank. Ulrike sagte ja schon, dass wir es mit Bergen zu tun haben heute. mit dem Verklärungsberg oder Erklärungsberg, wie ich ihn nenne. Letzte Woche um diese Zeit, möchte mich auch noch mal bedanken oder entschuldigen, dass ich anlässlich meines Geburtstages nicht anwesend war in meiner Gemeinde, aber ich habe eine gute Entschuldigung. Um diese Zeit letzter Woche waren wir auf dem Brocken oben, mit der Bahn hochgetingelt. Herrliches Sonnenwetter, Windstille, ganz seltener Augenblick. Und dort sind wir so ein bisschen rumgewandert, wenn man das so bezeichnen will, ne? Einmal oben auf diesem Rundweg. Und jeder, der mit Kindern wandern will, das wisst ihr ja, der weiß, dass sie Laufen um des Laufens willen für eine reine, sinnlose Zeitverschwendung halten. Ja? Denn Kinder laufen, um etwas zu erreichen. Ist doch klar. Sie rennen, um zu gewinnen, und sie hüpfen, weil es Freude macht. Aber wandern, laufen, weil Laufen Spaß macht. Und so wird eine schöne Wanderung auf dem Brockenrundweg für sie schnell zu einem Leidensweg. Es sei denn, man gibt ihnen einen guten Grund dafür und man gibt ihnen ein Ziel. Wir haben dazu so eine alte Tradition wieder aufleben lassen, die wir auch schon als Kinder hatten, nämlich die Tradition der Stocknägel. Ihr kennt das, ne? Das ist ein Wanderstock aus Holz, selbst geschnitzt. Und dann ist die Regel, wird immer ausgegeben, wenn ihr nörgelfrei ans Ziel kommt, ne? Dann gibt es auch einen schönen Stocknagel und das hilft unheimlich. Die haben schon einiges gesammelt. Ihr wisst, das sind diese kleinen Metallplaketten, die hämmert man dann auf seinen Wanderstock ein. Und es gibt hier vielleicht Eltern, die auch pädagogisch ohne Belohnungsmaßnahmen auskommen. Ihr könnt mich dann gerne belehren oder wenn das auch anders geht. Oder ihr lest euch die letzte Predigt durch, da ging es ums Lügen. Vor dem inneren Auge haben die Kleinen sozusagen eine Vorschau, sie haben ein Bild. Sie wissen, sie können sich am Ende was aussuchen und sie werden einen weiteren Stocknagel haben. Auf diesem, das ist wichtig für diesen Leidensweg. Und bei den Jüngern und besonders bei Jesus ist das ja noch viel intensiver. Die müssen gestärkt werden. Sie müssen sehen, dass es Gott nicht darum geht, dass man leidet, weil das nun mal so ist oder vorgeschrieben ist. Auch für Gott ist Leid an sich nichts Erstrebenswertes und auch nichts Sinnvolles. Aber sie bekommen hier durch die Ereignisse auf diesem Berg eine Vorschau, ein Trailer sozusagen, ein Blick hinter die Kulissen des irdischen Dramas, in dem sie die himmlische Wirklichkeit umfasst und einschließt. Die von uns sogenannte Verklärung ist ja gar keine Verschleierung, sondern in Wirklichkeit eine Erklärung, eine Entschleierung. Für die Jünger wird hier für einen Moment deutlich, worum es eigentlich geht. Es wird klar, wohin es eigentlich geht. Und es wird klar, um wen es eigentlich geht. Ja, das sind alles Sinnfragen, die sehr wichtig sind. Und die Antwort ganz kurz gefasst heißt, sie sind auf dem Weg zur Herrlichkeit. Und so wie hier, so fühlt Herrlichkeit sich an, falls jemand fragen würde, was das denn bedeutet. Und so sind die Leute drauf, die da schon sind. Mose, Elia. Und ich denke, wir brauchen alle auch solche Erklärungsmomente. Sie werden vielleicht nicht so intensiv sein wie hier. Es waren ja noch nicht mehr alle Jünger dabei, ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Aber es ist das Erleben der Herrlichkeit Gottes in ganz besonderen Momenten. Wir brauchen Bergerlebnisse in unserem Leben, geistliche Bergerlebnisse, weil das Leben im Tal von Leid geprägt ist. Und weil wir uns daran erinnern müssen oder daran erinnert werden müssen, wohin es eigentlich geht, was der Sinn ist, der größere Sinn. Wenn in der Gemeinde zum Beispiel viele beklagen, dass man nicht mehr so viele Predigten höre über die Wiederkunft und die neue Erde, dann ist das das Bedürfnis, die Sehnsucht nach diesen Bergerlebnissen. Ja? Diese Erinnerung, War das schön damals, ne, bei den Konferenzen, als dann wir sinnvoll Hoffnung und mit Kesselpauke und allem drum und dran. Das ist ein Bergerlebnis. Ne? Da lüftet sich der Schleier und es rauscht einem hinten den Rücken runter. Das ist einfach wunderbar. Und das ist ja auch unser Jahresmotto. Gott erleben, Gott erfahren. Momente der Vorschau. Wir brauchen eine Vorschau auf das, was uns erwartet, was Sinn gibt. Das ist also das Erste. Die Jünger und Jesus werden gestärkt. Sie werden ermutigt. Sie brauchen das. Die zweite Antwort lautet, schon die Gerechten des Alten Testamentes warteten auf Jesus. Schon die Gerechten des Alten Testamentes, damit ist gemeint jetzt in dieser Geschichte, Mose und Elia. Denn diese Begegnung findet ja jetzt statt. Mose und Elia sind da auf einmal. Nun sind Begegnungen mit Promis, die wir bewundern, immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, da noch nicht viel von gehabt. Ab und zu, wenn ich jogge oder gejoggt habe, dann habe ich den Kerner getroffen, aber der war auch so schnell wieder vorbei, wie ich vorbei war. Keine richtige Begegnung. Aber hier handelt es sich in dieser Geschichte nicht um irgendwelche C-, B- oder auch A-Klasse-Promis, sondern das ist hier die Kategorie Promis, die schon lange tot sind. Ja? Elvis zum Beispiel. Okay? Nur hier natürlich im geistlichen, im religiösen Sinn. Die beiden Titanen des Alten Testaments, deren Name Symbol war für den gesamten Alten Bund. Also alles, was wir heute Altes Testament nennen in unserer Bibel. Erscheinen da plötzlich leibhaftig. Mose und Elia. Mose, der das Volk aus dem Exil in die Freiheit führte. Elia, der das Volk aus dem inneren Exil, aus dem Götzendienst in die Freiheit führte. Mose als Symbol für das Gesetz. Elia als Symbol des Propheten schlechthin. Also, ihr kennt vielleicht den Ausdruck aus dem Neuen Testament, das Gesetz und die Propheten. So eine stehende Wendung. Damit war gemeint, die Schriften des Alten Testaments und die ganze Autorität dieser Schriften, ihrer ganzen religiösen Tradition, da steht sie, da stehen die beiden. Ich weiß nicht, was das für uns wäre. Für Evangelische wären das vielleicht Luther und Melanchthon. Und für Methodisten wären es die beiden Wesley-Brüder, John und Charles. Und für Katholiken wären es wahrscheinlich Petrus und Maria, wenn sie die sehen würden. Und für Adventisten Ellen White und Joseph Bates oder James White, so Figuren, die wir bewundern. All das Reden und das Nachdenken über die Passion, über das Leiden, über das Kreuz, über das Tragen des eigenen Kreuzes, über den Sinn und Zweck Jesu, all die nagenden Zweifel, ob sie dem Richtigen gefolgt sind, der jetzt immer nur noch vom Leiden reden kann, ob der noch recht im Kopf ist, all das findet nun Bestätigung, das kriegt sozusagen einen amtlichen Stempel dadurch, durch diejenigen, die das angekündigt hatten. Er wird hier als Messias für sie bestätigt, durch Mose und Elia. Wenn Mose und Elia da sind, dann muss alles im grünen Bereich sein. Dann sind wir dem Richtigen gefolgt. Dann muss das wohl Sinn machen, was er sagt. Dann gehen wir auch weiter mit ihm. Die Gerechten des Alten Testaments warteten auf diesen Moment, warteten auf Jesus. Unsere Leitfrage, mit D oder T geschrieben, heute, bedeutet ja, wie wird hier umgegangen mit der Frage des Leides, die ja im Raum stand für die Jünger. Hier für die Jünger wird sie gestellt in den Zusammenhang der Absicht Gottes in der Erlösung des Menschen. Sie kriegen eine Vorschau, hier geht es um die Erlösung des Menschen. Und ich glaube, dass Leid erträglicher wird, wenn es aus der großen Perspektive Gottes gesehen werden darf. Das ist natürlich schwer, immer auf die einzelnen leidvollen Situationen des Lebens zu übertragen. Leid, das uns begegnet, das willkürlich erscheint, das sinnlos erscheint und oft auch ist. Und es wäre auch plump, diese Frage nach dem Leiden, die ja eine der schwierigsten ist, für Theologen wie für Laien, einfach dadurch zu umgehen, dass man auf einen größeren Plan Gottes verweist. Nach dem Motto, Gott wird schon wissen, warum. Aber das ist ja nicht unsere Frage. Unsere Frage ist ja, wir wollen wissen, warum. Dass er es weiß, das tröstet uns nicht wirklich. Aber genau genommen geht es ja hier nicht um jedes menschliche oder mögliche Leiden, sondern es geht um das Leiden in der Nachfolge. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Und es geht nicht um den tieferen Sinn, sondern, das macht uns dieses Erlebnis deutlich, es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und die Vorschau vom Berg will jedem hier und jetzt euch in der Nachfolge auch Leidenden sagen, dass eben das Leid nicht das letzte Wort haben wird und dass jedes menschliche Tal nur eine Durchgangsstation zu dieser Herrlichkeit ist, zur Herrlichkeit Gottes. Und dass die eben real ist. Das ist das, was auf dem Berg der Erklärung passiert, erklärt wird. Dritte Antwort. Jesus wird das Leid überwinden, indem er es auf sich nimmt. Denn es geht ja noch weiter. Nun beginnt hier eine Unterhaltung. Wir hatten gesehen, Mose und Elia, die beiden großen Figuren, und die fangen jetzt eine Unterhaltung an mit Jesus. Das ist alles ein bisschen schleierhaft und rätselhaft. Wir wissen nicht ganz genau den Wortlaut, das wird uns nicht übermittelt. Wir hätten gerne mal so eine Reportage vom Berg gehabt. Aber das Thema wird uns genannt und wir liegen mit unserem Thema schon genau im Zentrum. Da wird gesagt, sie redeten von seinem Ende. So viel wissen wir. Also das Thema ist bekannt, nicht der Wortlaut. Also das Thema Leiden, Leidensweg ist hier schon richtig gewählt. Hier wird thematisiert, was diese Jünger und was Jesus beschäftigt hat. Hier wird deutlich, was eine dritte und vorübergehende Antwort auf das Thema Leid sein kann. Wenn wir fragen, warum Gott Leid zulässt, dann arbeiten wir nämlich mit der Vorstellung von zwei Seiten. Ja? Und die zwei Seiten sind Gott auf der einen Seite und das Leid auf der anderen Seite. Und das ist dann problematisch, wie das beides zusammengeht. Und es wird hier schon deutlich, im Hinblick auf Ostern sozusagen, dass Jesus diese Frage oder diesen Dualismus, diese Trennung zwischen den beiden Seiten überwinden wird. Dass es nach Ostern keine zwei Seiten mehr geben kann, dass nicht Gott der ist, der jenseits vom Leid ist und etwas nur zulässt oder eben nicht zulässt und dass das Leid nicht auf der anderen Seite Gott unbekannt und von ihm unerreicht gegenübersteht. Dass es so nicht geht. Man könnte ja bis hierher, und das wird ja auch gemacht, uns Christen den Vorwurf machen, das Ganze mit dem Evangelium oder das Ganze, was da mit der Herrlichkeit und dieser Vorschau auf dem Berg stattfindet, das sei doch nur die sprichwörtliche Möhre, die uns Eseln vorgehalten wird, damit wir weiterlaufen. Oder? Oder anderer Vorwurf, man hört, dass diese ganzen Vorstellungen von Herrlichkeit und vom Himmel und von der Wiederkunft, von der neuen Welt, der Überwindung des Todes, dass das nur reine Projektionen sind unseres menschlichen Wunschdenkens, die wir sozusagen in Worte fassen. Und hier wird es für mich am deutlichsten, dass Verklärung hier Erklärung bedeutet. Denn hier zeichnet sich ab, was an Ostern von Jesus gelebt werden wird. Nämlich die Antwort auf diesen menschlichen Vorwurf, warum tut Gott nicht etwas dagegen? Und diese Antwort für die Bibel lautet, er hat was dagegen getan. Auch wenn es nicht das ist, was du jetzt irgendwie, worauf du gekommen wärst oder was du gemacht hättest oder was dir unbedingt passt. Also eigentlich nichts, was für uns als Karotte tauglich wäre, nur damit wir weiter funktionieren. Und nicht das, was unsere Vorstellungskraft, unser Projektionsvermögen sich zusammenfantasiert. Ich finde es immer ganz wichtig, dass Gottes Antwort auf die Frage des Leides Jesus Christus ist. Dass wir sagen, er hat diese Frage beantwortet. Na, es passt uns vielleicht nicht so, wie er sie beantwortet. Wir hätten es anders gemacht, wir erwarten es anders von ihm. Aber wir können ihm nicht vorwerfen, dass er es nicht beantwortet hat. Wir halten vielleicht das Timing schlecht oder die ganze Philosophie, verstehen wir nicht. Aber das ist Gottes Weg. Der Weg Jesu ans Kreuz ist der Beweis dafür, dass unser Glaube nicht nur Wunschdenken und unsere Hoffnung nicht nur Projektion ist, denn Jesus ist mittendrin. mitten im Leid, auch im unerträglichen Leid, auch im sinnlosen Leid, ist Jesus mittendrin. Es ist nicht mehr Gott hier, das Leid dort. Aber der Verklärungsberg ist eben auch Erklärungsberg, weil er deutlich macht, was wir eben schon sagten. Am Ende geht es um die Herrlichkeit, nicht um das Leid. Und das gilt auch für uns, auch für dein Leben gilt. Es geht um die Herrlichkeit. Für Petrus, für Jakobus und Johannes muss dieser Augenblick, also man weiß ja nicht, wie lange es gedauert hat, aber dieses Erlebnis prägend gewesen sein. Wahrscheinlich würden sie sagen, eines der schönsten Erlebnisse, was wir in unserem Leben erlebt haben. Sozusagen ein Unterpfand, eine Vorschau auf das Ziel unseres Weges, den wir mühevoll gehen. Denn Johannes sagt später in seinem Evangelium in Kapitel 1, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Petrus schreibt im 2. Petrus Kapitel 1, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben selber seine Herrlichkeit gesehen. Und Jakobus, der Dritte aus dem Bunde, nennt ihn in Jakobus 2 den Herrn der Herrlichkeit. Das ist nicht ihr Begriff, der wusste genau, wovon er redet, der wusste, woran er dachte, als er das geschrieben hat. Und alle drei haben ihr Kreuz tatsächlich auf sich genommen. Und alle drei, so wie die anderen Jünger auch, mussten wieder zurück ins Tal, in unsere Wirklichkeit, in unser Leben der Nachfolge zu den Dämonen des Alltags. Und ich kann verstehen, ich hätte das auch gewollt, dass sie den Moment fixieren wollten. Lasst uns Hütten bauen. Na, hier ist gut bleiben. So wie jetzt, so lassen wir das. Wir entziehen uns der schnöden Welt unten im Tal. Wir machen hier unsere schöne Enklave hier oben. Das ist doch klar, wer den Himmel sieht, der braucht die Erde nicht mehr. Aber Gott wollte, dass sie ein Stück vom Himmel mit auf die Erde nehmen für die anderen. Und dass sie eine Botschaft mit hinunter ins Tal nehmen. Und diese Botschaft, die lautet, Vers 35, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Die Bibelausleger sagen, diese Stimme aus der Wolke, das sei der zentrale Augenblick, das ist der zentrale Satz in diesem Abschnitt. Aber für mich persönlich ist ein anderer Satz zentral geworden. Denn die Frage drängt sich ja auf nach all dem Reden von der Herrlichkeit von Mose und Elia und dem Berg und wie schön das ist und wie alles leuchtet. Was denn mit mir? Wer gibt mir denn die Stimme vom Himmel? Wer nimmt mich mit auf den Berg? Warum geht das nur den dreien so und die anderen mussten im Tal bleiben? Das gilt für uns in der Nachfolge. Ich will auch mal Mose sehen oder Elia, würde mir helfen. Kleiner Smalltalk mit den beiden. Habe ich aber noch nie. Habe noch nie eine Stimme gehört aus einer Wolke. Deswegen ist mein Satz der aus Vers 36. Und als die Stimme geschah, als die Stimme vorbei war, fanden sie Jesus allein. Ja, die waren ja mit all diesen nagenden Fragen auf diesen Berg gegangen. Wir hatten das gesagt, nach dem Leid, nach dem Warum, Kreuz und Passion und all das. Jesus und seine Aufgabe, was er alles machen muss. Ein paar Antworten haben wir versucht zu finden. Aber der Text selber gibt die beste Antwort in einem Bild. Und das Bild ist, sie sahen Jesus allein. Und sie hörten diese Bestätigung, auf den sollt ihr hören. Und sie sahen Jesus allein bedeutet, Jesus ist die einzige Antwort auf das Leid, auch auf dein persönliches. Nicht Mose, nicht Luther, nicht Elia, Petrus, Maria, Wesley, White, wie sie alle heißen. Jesus. Aber eben keine Antwort, die man einfach in Worte fassen kann, nach dem Motto, aha, das Thema, warum geschieht Leid in der Welt, wollen wir heute in drei Punkten abhaken und ich erkläre euch das mal kurz. Sondern eine Person, ein Gegenüber, eine Beziehung, die wir eingehen können und dürfen. Jesus allein. Eine Beziehung, die ich eingehe, indem, wie der Text sagt, ich tue, was er sagt und mir Dinge klarer werden dadurch. Wenn ich mit Leid konfrontiert werde, manchmal direkt und manchmal indirekt, dann brauche ich persönlich nicht die schlauen Antworten, sondern dann brauche ich Jesus. Amen.